Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Laura Rottensteiner-Wick und ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu einer Sonderfolge von unserem Fraunhofer-Podcast. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben und ich muss sagen, das lohnt sich heute richtig. Wir haben nämlich heute eine ganz besondere Person aus der entfernten Vergangenheit zu Gast, den echten und tatsächlichen Josef von Fraunhofer. Hallo Josef.
Ja, hallo, grüß Gott und schön, das zweite Mal schon in diesem Podcast zu sein und in dieses Mikrofon zu sprechen.
Ja, stimmt, du warst 2020 schon mal bei uns zu Gast, gell? Und diesmal ist es ja dein persönliches UNESCO-Gedenkjahr, weil am 7. Juni jährt sich dein Todestag zum 200. Mal. Und das war für uns Grund genug, dich mal wieder einzuladen. Seit 2020 ist ja einiges passiert. Aber erstmal, wie findest du das eigentlich selber mit dem Fraunhofer Gedenkjahr?
In meinem Tod gedenke ich weniger gern, aber die Erinnerung ist etwas sehr, sehr Schönes. Und das hätte ich mir ja nicht zu träumen gewagt. Ich war ja schon überrascht, einmal Doktor zu werden, Professor, später Ritter. Jetzt werde ich sogar zum Romanhelden. Aber was ihr vorhabt, das macht mich auch neugierig. Was hat sich denn alles getan die letzten Jahre?
Ja, einiges hat sich getan, aber ich würde sagen, die größte Errungenschaft ist wohl, dass wir Intelligenz jetzt künstlich erzeugen können. Und dadurch hat sich ja einiges geändert. Wusstest du schon, dass es von dir einen Avatar gibt, einen digitalen Josef von Fraunhofer, den man alles fragen kann und er hat auf alles in Sekunden schneller eine Antwort?
Wirklich, also einen zweiten Fraunhofer, der nicht schläft, der sich nicht beschwert, der nicht krank wird und der auf jede Frage eine Antwort weiß. Also gut. Den hätte ich auch gern gehabt, ja. Dann wäre ich vielleicht ein bisschen früher fertig geworden mit so manchem Experiment.
Oder du hättest dich eher darüber geärgert, dass er keine Glaslinsen für dich schleifen kann.
Na, da sagst du was. Das war schon sehr mühsam. Und erst einmal das nötige Wissen dazu, sich anzueignen aus den Büchern, denn das war noch mühsamer, ja. Bücher waren selten, kostbar und mal schwer dran gekommen. Um ein gutes Werk zu beschaffen, ja, das war eine Herausforderung. Vor allem, weil mein Lehrmeister mir das Lesen verboten hat und ich bei der Sonntagsschule oder im Geheimen bei Kerzenlicht lesen musste. Aber wie es halt immer ist, wenn etwas verboten ist, ist es noch interessanter. Und sobald ich die Gelegenheit hatte, da habe ich alles gelesen über Mathematik und über Optik, was nur so möglich war. Aber jetzt bei euch, da liegt das Wissen aus den Büchern quasi in der Luft. Und es springt, wenn man will, vor. Also das ist ja wie Alchemie, aber es scheint eine bessere Erfolgsquote zu haben.
Na hoffentlich, gell? Weil schlechter kann die Erfolgsquote ja kaum sein. Aber du hast recht, inzwischen speichern wir Wissen größtenteils digital. Weil so braucht es nicht so viel Platz wie deine Bücher damals und ist überall in Echtzeit verfügbar. Weißt du noch, die künstliche Intelligenz, von der ich gerade gesprochen habe, die hilft uns dabei, das Wissen zu ordnen, zu analysieren und sogar neue Erkenntnisse daraus zu gewinnen. So können wir die Essenzen aus Millionen von Büchern jederzeit verfügbar machen. Stell dir das mal vor.
Millionen von Büchern, Wahnsinn.
Damit hat sich ja dann auch der Austausch von Wissen und der Zugang dazu ganz schön verändert. Viele Fraunhofer-Institute arbeiten gerade dran, KI robuster und sicherer und vor allem vertrauenswürdiger zu machen, damit die Daten nicht in falsche Hände geraten oder sogar missbraucht werden. Wie war das denn in deiner Zeit mit dem Wissensaustausch eigentlich?
Naja, wenn mir was aufgefallen ist oder ich eine Entdeckung gemacht habe, dann habe ich mich hingesetzt, Feder und Tinte zur Hand genommen und habe einen Brief geschrieben. Den habe ich verschickt an den Blochmann oder an den Herrn Gauss und dann habe ich gewartet. Manchmal Tage, meistens Wochen, manchmal auch Monate. Und nicht selten ist gar keine Antwort über die fahrende oder reitende Post zurückgekommen, weil der Brief verloren gegangen ist oder weil der Empfänger vielleicht andere Sorgen hatte.
Dass die Empfänger andere Sorgen haben, das gibt es jetzt auch manchmal noch. Aber der Austausch, das geht alles in Sekunden. Forschungsergebnisse werden per Mail oder Cloud oder auf Plattformen weltweit geteilt. Und du kannst dir vorstellen, das beschleunigt natürlich auch die Innovationszyklen ganz schön.
In Sekunden. Da ist ja damals nicht einmal die Tinte getrocknet. Ihr lebt jetzt wirklich in einem Zeitalter der Ungeduld. Aber gibt's Obacht und passt auf, dass die Tiefe nicht der Eile zum Opfer fällt.
Da sprichst du tatsächlich einen wichtigen Punkt an. Diese schnelle Verfügbarkeit hat natürlich auch ihren Preis. Unser ganzes Leben ist viel schneller geworden und dabei natürlich auch die Halbwertszeit von Wissen und Technologien oder Informationen. Das ist ja auch immer ein Wettlauf darum, wer schneller ist. Und manchmal wünscht man sich schon mehr Zeit zum Innehalten und Sacken lassen. Stattdessen laufen dann viele Dinge parallel und wir hetzen von Termin zu Termin, das kennt ja jeder. Wenigstens finden die Termine inzwischen immer öfter digital statt und man muss beruflich nicht mehr so viel reisen. Aber das Reisen war früher bei dir ja auch deutlich aufwendiger.
Aufwendiger und schwieriger. Also eine Reise von München nach Benediktbeuern, die war ein Abenteuer. Hin mit der Kutsche, zurück mit dem Floß, holprige Wege, dann der schmerzende Rücken. Und immer die Frage, komme ich heil an oder komme ich nicht an und komme ich heute noch an?
Heute geht es einfacher. Da können wir in den Zug steigen oder ins Flugzeug. Oder wir treffen uns eben einfach virtuell per Videokonferenz.
Also das finde ich interessant. Ihr redet miteinander und ihr seht euch, ohne dass ihr euch bewegen müsst. Das ist ja unglaublich. Da hätte ich mir manchen wunden Fuß erspart und auch der Rücken wäre besser gewesen. Aber sag einmal, gibt es dann eigentlich noch eine Ausrede fürs zu spät kommen?
Ich glaube, wer eine Ausrede sucht, der findet immer eine, oder? Und die Anzahl der Termine hat sich ja auch erhöht. Der Vorteil vom digitalen Austausch ist ja, dass mehr Menschen leichter zusammenarbeiten können. Und damit können sie natürlich auch mehr Perspektiven einbringen. Wie war das bei dir? Du hast ja mehr allein gearbeitet, oder?
Ja, gerade am Anfang. Der größte Teil war in der Werkstatt. Ich war Glasschleifer, Geselle. Später hatte ich dann selber Gehilfen, wurde Meister und hatte tüchtige Handwerker. Aber im Wesentlichen war ich ein Forscher, ein Anteilshaber am Institut und ein Glasarbeiter und das alles in einer Person. Ich stand am Brennofen und ich stand am Schleifstein und daneben habe ich versucht, unsere Geräte in ganz Europa zu verkaufen.
Heute arbeiten interdisziplinäre Teams oft gemeinsam an Projekten, zum Beispiel an Großgeräten oder in digitalen Laboren oder internationalen Kooperationen. Das aktuell größte Fraunhofer-Projekt, das heißt APEX, und da arbeiten 12 Fraunhofer-Institute, 2 Leibniz-Institute und 10 europäische Partner aus 8 Ländern zusammen. Stell dir das mal vor.
Uff.
Das geht darum, mit neuen Chip-Technologien und Fertigungsverfahren die Mikroelektronik in Europa zu stärken und natürlich damit auch unsere technologische Resilienz.
Chips?
Ja, die kennst du nicht, gell? Ich meine Mikrochips. Die sind kleiner als dein Daumennagel, umfassen aber Milliarden winziger Schaltkreise. Solche Chips sind heute eigentlich überall drin. In Zahnbürsten, in Autos, in Telefonen. Aber die Chips spielen auch eine entscheidende Rolle in Schlüsselbereichen, wie zum Beispiel KI oder Quantentechnologien oder eben auch Raumfahrt oder Medizintechnik.
Also das kann ich mir nicht so recht vorstellen, was diese Mikrochips jetzt sein mögen. Aber was ich verstehe und mir vorstellen kann, ist, dass da viele Menschen und sogar aus unterschiedlichen Ländern zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen. Und das machen sie für den technologischen Fortschritt. Das ist doch wunderschön. Ich habe immer gesagt, Erkenntnis gedeiht am besten dort, wo kluge Köpfe und geschickte Hände zusammenwirken.
Das stimmt, aber deine berühmteste Entdeckung ist ja fast nebenbei entstanden.
Ja, das stimmt allerdings. Ich wollte eigentlich nur die Güte meiner Gläser prüfen. Und dazu habe ich Sonnenlicht durch ein Prisma fallen lassen. Und da ist mir aufgefallen, dass da im Farbband dunkle Linien sind. Ich dachte erst, das wäre ein Fehler am Instrument oder ein Makel im Glas, aber die blieben, die Linien. Immer. Und später hat man dann die Sonnenlinien tatsächlich nach mir benannt.
Ja gut, man sagt ja auch, Ehre, wem Ehre gebührt. Kannst du unseren Zuhörern erklären, was es mit den Fraunhofer-Linien eigentlich genau auf sich hat?
Oh, das ist schwierig, denn alles habe ich zu meinen Lebzeiten dazu auch noch nicht durchdrungen. Aber man hat darauf aufgebaut und bis heute forscht man dran, denn die Fraunhofer-Linien, das sind dunkle Linien im Sonnenspektrum und die habe ich in den 1810er Jahren eben entdeckt und beschrieben. Die entstehen aber, weil bestimmte Gase in der Sonnenatmosphäre und auch in der Erdatmosphäre eine ganz bestimmte Wellenlänge des Sonnenlichts absorbieren. Jede Linie wirkt jetzt wieder wie ein Fingerabdruck von einem chemischen Element. Und so lässt sich dann aus dem Licht und durch die Spektroskopie analysieren, welche Stoffe zum Beispiel in der Sonne vorhanden sind.
Das ist ja spannend. Und damit hast du dann die Grundlage der modernen Spektroskopie mitgelegt. Daran forschen übrigens die Fraunhofer-Institute heute immer noch.
Wirklich?
Ja, zum Beispiel für die Analyse von Gasen oder Flüssigkeiten. Und sie weiten den Bereich des Messbaren auch immer weiter aus. Zum Beispiel durch neue Geräte, die so eingängige Namen haben wie Quanten-Fourier-Transformspektrometer. Damit kann man heute Dinge auch im nicht sichtbaren Bereich sichtbar machen.
Also unsichtbare Dinge sichtbar machen.
Hört sich unglaublich an, oder? Die Forschenden nutzen dazu sogenannte undetektierte Photonen, also Lichtteilchen, die selber gar nicht gemessen werden. Sie haben aber ein Zwillingsteilchen, das ähnliche Informationen birgt und gemessen werden kann. Deswegen braucht man auf der Probe dann auch so wenig Licht.
Also, ehrlicherweise, das übersteigt jetzt mein Verständnis.
Ja, keine Sorge, nicht schlimm, wenn du das nicht verstehst. Damit bist du in allerbester Gesellschaft. Das Prinzip basiert auf der Quantenphysik, die 100 Jahre nach deinem Tod begründet wurde. Die Teilchenverschränkung war damals selbst für Albert Einstein ein Rätsel und der galt ja immerhin als Genie. Heute ist die Quantenphysik Grundlage vieler neuer Technologien wie Quantencomputer oder Quantensensoren, an denen wir bei Fraunhofer natürlich auch arbeiten.
Ja, und damals, da haben die Leute schon gestaunt über schlierenfreies Glas und über die Präzision von meiner Linsen und von meinen Refraktoren. Weil wenn ich gewusst hätte, was die Menschen später noch alles tun können und zu was der Mensch imstande ist.
Ja, heute können wir mit winzigen Sensoren oder feinsten Optiken made by Fraunhofer praktisch alles messen. Wir schicken sie zum Beispiel auf kleinen Satelliten ins All und vermessen die Atmosphäre, um mehr über unser Klima zu erfahren. In der Medizin können Sensoren Vitaldaten überwachen und dadurch helfen, Diabetes oder Schlaganfälle früher zu erkennen. Man kann mit Sensoren sogar erkennen, ob Brücken marode sind oder Maschinen defekt. Und das alles in Echtzeit.
In Echtzeit, also gleichzeitig. Also, davon hätte ich mir damals nur träumen lassen. Aber bedenke, gell? Auch das beste Instrument ersetzt nicht den besten, wachen, menschlichen Verstand.
Und da sagst du was. Und ich denke, das gilt heute noch mehr denn je, weil jetzt, wo die künstliche Intelligenz uns schon so viel abnimmt, ist natürlich die Verlockung auch groß, ihr das Denken ganz zu überlassen. Gerade deswegen sind lebenslanges Lernen und Forschergeist heute wichtiger denn je, um das, was die KI dann ausspuckt, dann auch einschätzen und prüfen zu können. Zu deiner Zeit war das Lernen ja leider eher wenigen vorbehalten.
Ja, das stimmt. Und die Technik war als Wissenschaft überhaupt etwas Neues zu meiner Zeit. Ich selbst, ich hatte ja gar keine akademische Laufbahn oder habe keine Universität von innen gesehen. Ich war ein Waisenkind. Aber ich war ein wenig vom Glück begünstigt. Als Glaserlehrling, da wurde ich verschüttet beim Einsturz unseres Hauses im Jahr 1801. Aber ich habe überlebt. Haarscharf. Und damit hat sich sogar der Kurfürst für mich interessiert. Mit seiner Unterstützung und mit weitsichtigen Mentoren wie dem Herrn Utschneider, aber auch durch harte Arbeit, da konnte ich schließlich meine eigene und ein wenig erfolgreiche Karriere verwirklichen. Und ich konnte Wissenschaft und Wirtschaftlichkeit miteinander verbinden.
Und zum Glück ist es so gekommen. Heute haben wir ein ziemlich ausdifferenziertes Wissenschaftssystem mit klar abgegrenzten Aufgaben, die sich untereinander ergänzen. Um die Grundlagenforschung kümmern sich vor allem die Hochschulen und die außeruniversitären Forschungseinrichtungen gliedern sich nach bestimmten Fragestellungen, wie zum Beispiel Nutzen für die Gesellschaft, Erkenntnisgewinn oder eben den Transfer in die Wirtschaft.
Ah, das Letztere klingt jetzt aber sehr nach meiner Fraunhofer-Gesellschaft.
Ja, gut erkannt. Wir bei Fraunhofer sind ja sozusagen die Praktiker unter den Wissenschaftsorganisationen. Wir sind die, die die Brücken von der Forschung in den Markt bauen. So wie du damals. Wie hast du das eigentlich gemacht?
Mein Gott, ich war ja gerade 22 Jahre alt und da wurde ich von meinen Chefs, vom Herrn Reichenbach und vom Herrn Utschneider, zum verantwortlichen Leiter von der Glashütte draußen und zum Institut in Benediktbeuern berufen. Die Entwicklung von neuen Glassorten und diese zu verbessern, aber auch bei der Glasherstellung Fortschritte zu machen beim Bau optischer Instrumente, das war meine Aufgabe und das führte irgendwann zu ganz guten, ja fast schon eindrucksvollen Ergebnissen. Ich habe versucht, standardisierte Herstellungsmethoden durchzusetzen. Ich habe die Produktpalette erweitert und die Werkstatt erheblich auf Vordermann gebracht und auch vergrößert, sodass sie einen wirtschaftlichen Erfolg ergab. Unser Betrieb hat dann irgendwann nicht nur Fernrohre hergestellt, sondern auch Ferngläser, Mikroskope oder Lupen, astronomische Instrumente und das alles in bis dato unerreichter Qualität. Unsere Instrumente wurden dann in ganz Europa vertrieben und sie wurden eingesetzt bei Sternwarten und die konnten weiterschauen und näher heranholen als jemals zuvor und das hat mich schon mit Stolz erfüllt.
Ja, zu Recht. Und deine selbst entwickelten Instrumente haben sich ja auch für deine eigene wissenschaftliche Arbeit dann als ganz entscheidend erwiesen.
Du sprichst wahrscheinlich vom Spektrometer. Ja, das war jetzt möglich, dadurch das Licht genau zu untersuchen, aber nicht nur auch Sonnenlicht, sondern unterschiedliche Lichtquellen. Und mit selbstgefertigten optischen Gittern habe ich es dann möglich gemacht, Phänomene der Lichtbeugung zu untersuchen und die Auswirkung wiederum dann für den Bau optischer Instrumente zu beschreiben.
Heute nennt man das Technologietransfer.
Das ist ein schöner Begriff, ein trefflicher Begriff. Ich habe immer gesagt, es muss sich bewähren. Ich wollte einen Nutzen stiften, und zwar ganz praktisch.
Und deine Arbeit hat ja auch einen konkreten Nutzen gestiftet. Die hat ja dabei geholfen, durch Präzision und Verlässlichkeit die Navigation, die Astronomie und auch das Handwerk zu verbessern. Die heutige Forschung adressiert ja meistens die großen globalen Herausforderungen, wie zum Beispiel Klima, Gesundheit oder Energie und Sicherheit. Aber als Frauen auf der Gesellschaft lösen wir natürlich auch ganz irdische und praktische Probleme des Mittelstands in Deutschland, um die Unternehmen wettbewerbsfähiger und resilienter zu machen. Zum Beispiel mit neuen Materialien oder mit niederschwelligen digitalen Produkten oder effizienten Produktionsverfahren.
Das finde ich schön und das finde ich wichtig. Denn mit dem Wissen wächst schließlich ja auch die Verantwortung.
Ja, und stell dir mal vor, mit der modernen Raumfahrt sind wir den Sternen, die du damals durch deine Refraktoren angeschaut hast, noch viel näher gekommen. Wir können heute sogar ihre Zusammensetzung analysieren.
Wirklich ist es jetzt soweit. Faszinierend. Dass ihr jetzt die Erde verlassen könnt, um zu den Sternen entgegenzufliegen, das überrascht mich nicht. Aber es erstaunt mich, dass das alles so schnell gegangen ist.
Ja, und Fraunhofer Technik ist jetzt schon in über 60 Weltraummissionen mitgeflogen. Weil wir entwickeln ja Spiegel und Teleskope und Sensoren und Spektrometer. Die werden auf Satelliten, Raumsonden und Raumstationen eingesetzt. Sie helfen bei der Erforschung von Planeten. Aber sie geben uns auch einen ganz neuen Blick auf die Erde.
Wie meinst du jetzt das?
Na, mit Erdbeobachtungssatelliten können wir aus dem All Klimaveränderungen sehen oder Wasserzyklen und Erntezustände und Naturkatastrophen analysieren und eben auch früh erkennen. Wir haben sogar einen eigenen kleinen Fraunhofer-Satelliten namens Ernst. Und dabei kommen eben optische Systeme wie Strahlungs- und Infrarotdetektoren zum Einsatz, die ohne deine Entdeckung ja gar nicht denkbar gewesen wären.
Das ist schön. Und das erfüllt mich auch mit einer Demut, weil wenn aus meiner Arbeit ein Nutzen jetzt für die ganze Menschheit geworden ist, dann ist das vielleicht die schönste Messung meines Wirkens.
Das finde ich auch. Josef, ich danke dir sehr für deinen Besuch bei uns. Das war wirklich ein spannendes Gespräch. Danke für diese gemeinsame Zeitreise.
Ich sage Dankeschön für das gemeinsame Sprechen hier in diese Mikrofone, das danach die Menschen hören können. Aber jetzt entschuldige mich bitte, jetzt möchte ich mir diesen Avatar noch ein bisschen genauer anschauen. Vielleicht kann der mir dann erklären, wie diese Quantenteilchen genau geschliffen werden müssen. Und das würde mich interessieren.
Ich wünsche dir noch ein wunderschönes Gedenkjahr.
Danke, habe die Ehre.
Thank you.